Die Schreibenden von Anja Görz.
Und ich darf heute zu Gast sein bei Isabel Bogdan in Hamburg. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke fürs Kommen.
Ich habe einen kurzen Lebenslauf mal zusammengefasst.
Ja.
Bitte sehr gern einschreiten, wenn da was fehlt oder wenn du der Ansicht bist, da sind jetzt mal an der Stelle Verbesserungen notwendig. Isabel Bogdan ist Übersetzerin, Bloggerin und Schriftstellerin, geboren am 5. Juli 1968 in Köln, Sternzeichen Krebs. Sie studierte, nicht richtig?
Doch, schon, aber ich staune über diese Information.
Genau, mir noch egal. Sie studierte Anglistik und Japanologie in Heidelberg und Tokio, lebt heute in Hamburg mit ihrem Mann zusammen und ihr Roman Der Pfau war nach Erscheinen fast 50 Wochen auf der Bestsellerliste. Die Taschenbuchausgabe schickt sich gerade an, diese beeindruckende Vorstellung noch zu überholen. Richtig?
Hat's schon überholt.
Also, wow.
Tatsächlich ist das Taschenbuch schon über 60 Wochen.
Also der V ist natürlich das Buch, über das alle reden, aber es war ja gar nicht dein erstes Buch, sondern du hast ja vorher auch schon Sachen machen geschrieben.
Genau, also der V ist der erste Roman. In Sachen machen ging es um komische Sportarten und Veranstaltungen, die ich besucht habe und so Dinge, die ich ausprobiert habe. Das war eigentlich, das ist so kolumnenartig alle zwei Wochen im Kulturmag online erschienen und dann halt als Buch bei Rowohlt.
Und machst du immer noch Sachen? Ist das so ein Gedanke, der sich dann so festsetzt, dass man Neues ausprobiert?
Ich mache leider viel zu wenig Sachen, aber das, also dieses Sachen machen lief so über ein gutes Jahr und das war total super, weil ich wusste, dass ich alle zwei Wochen einen Abgabetermin habe und also irgendwas machen musste. Und mir hat niemand gesagt, was ich machen soll, also habe ich einfach Sachen gemacht, auf die ich Bock hatte. Und es hat tatsächlich insofern ein bisschen angehalten, als ich jetzt leichter sowas mache. Also wenn ich zum Beispiel auf Helgoland, wo ich manchmal mich zum Schreiben zurückziehe, da gibt's so Trampoline für Kinder eigentlich, wo man dann, weiß ich nicht, für 3 Euro eine 20 Minuten hüpfen darf oder so. Und bevor ich dieses Buch geschrieben habe, bin ich an sowas vorbeigegangen und habe gedacht, oh, es sieht aus, als ob es Spaß machen würde. Jetzt, inzwischen ist mir das völlig wurscht. Dann gehe ich da drauf. Dann sage ich, ich habe jetzt Bock auf Trampolinspringen und
aber
dann mache ich das.
Das klingt ja auch noch so, als ob sich das jeder trauen würde. Aber es gibt ja auch Sachen wahrscheinlich in Sachen machen, die du gemacht hast, die man nicht so ohne weiteres machen würde.
Weil sie nicht aussehen, als ob sie
Spaß machen.
Ich habe auch ein paar Sachen gemacht, vor denen ich selber Angst hatte. Ich habe aber auch Sachen gemacht, die total, also so ganz normales Zeug. Ich war zum Beispiel bei der Pediküre. Und ich habe war auch im Röhnrad.
Mit
Fischen habe ich auch gemacht. Fischpediküre habe ich auch gemacht. Das war der Lachanfall des Jahres, weil das kitzelt. Und um mich rum saßen alle und niemand musste lachen. Und ich sitze da mit den Füßen in den Fischen und kriege den haltlosen Lachanfall. Das war ein großer Spaß. In Liverpool habe ich das. Quatsch. Doch, in Liverpool habe ich das gemacht.
Gibt es dann Dinge, die du machen wolltest, die du dich bis jetzt noch nicht getraut hast?
Die ich mich nicht getraut habe. Also es gibt noch einen Haufen Dinge, die ich auch noch gerne gemacht hätte. Mhm. Ich wäre zum Beispiel wahnsinnig gerne mal bei einer Geburt dabei. Am liebsten bei einer Menschengeburt, aber ich würde auch mit größeren Tieren vorlieb nehmen, also Kühe oder sowas. Und es gab einen Haufen Sachen, die dann irgendwie nicht geklappt haben. Zum Beispiel Baggerfahren. Es gibt so Baggerplätze, wo man mit großem Gerät Sandhaufen verschieben kann. Das hätte ich gerne noch gemacht. Dann gibt's was vollkommen Schlimmes, nämlich Ladies Night im Baumarkt, wo Frauen ein Glas Prosecco kriegen und genau und dann mit rosa Bohrmaschinen Löcher bohren lernen können und sowas. Also ich hätte noch genügend Ideen für weitere Sachen.
Also im Baumarkt können wir zusammengehen und das mit dem Bagger, ich hoffe da einfach jetzt mal auf die zahlreichen Hörer, die uns hier lauschen und sagen, ich habe einen Bagger, die Frau Bogdan, die kann gerne mal kommen und mit mir ein bisschen Sand verschieben.
Mache ich.
Wie ist dann der Pfau entstanden? Was war der Anlass? Gab es wirklich ein Tier, das sozusagen erster Gedanke war für diesen Roman?
Ja, gab es tatsächlich. Also der Roman spielt in Schottland auf so einem bisschen nicht ganz so eleganten Anwesen in so einem kleinen Tal am Fuße der Highlands und ich kenne dieses Anwesen sehr gut. Wir fahren da seit 25 Jahren hin und sind mit den Besitzern befreundet und da hat tatsächlich ein Pfau eines Tages angefangen zu spinnen und blaue Sachen anzugreifen und das betraf tatsächlich das Auto einer etwas schwierigen Frau, die da zu Gast war und ein Cottage gemietet hatte. Und da dachte ich, diese Geschichte ist so abgefahren, die muss man doch irgendwie aufschreiben. Ein Pfau demoliert Autos. Inzwischen kriege ich natürlich von allen Leuten Zeitungsartikel geschickt, wo Vögel auf Autos rumhacken. Und weiß, dass die Geschichte gar nicht so abgefahren ist. Ich bin froh, dass ich das vorher nicht wusste, denn dann hätte ich, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, es aufzuschreiben.
Dann sind wir alle froh, weil die Geschichte drumherum ja auch so wunderbar ist. Dieses Haus von Lady und Lord McIntosh beherbergt ja dann eine Gruppe von Werbern, also sehr
Banker,
sehr skurrile, sehr unterschiedliche Charaktere, die Mühe haben, zueinander zu finden und die da eben als Teambildungsmaßnahme sich aufhalten sollen, um dann ein bisschen besser auch im Arbeitsleben miteinander klarzukommen. Das sind sehr, sehr verschiedene Menschen, zum Teil der Upper Class, die da lernen, wieder Mitmenschlichkeit zu üben, so kann man es vielleicht übersetzen.
Ja, und die auch so ein bisschen mit dem einfachen Leben auf dem Land und der Natur konfrontiert und um nicht zu sagen überfordert sind.
Und gibt es denn für diese Leute, die ja so sehr verschieden sind, aber so eine ganze Truppe, immer realistische Vorbilder? Also wenn du so Charaktere entwirfst, machst du dir im Kopf ein Bild von jemandem, den du kennst?
Teilweise ja. Aber ich glaube mir sozusagen Eigenschaften zusammen. Und tatsächlich war es so, dass in dem Fall der Kern dieser Geschichte mit dem verrückt gewordenen V, der dann irgendwie aus dem Weg geräumt werden muss, schon da war. Und was auch von Anfang an da war, war der Sound für das ganze Buch. Da habe ich wirklich keine Sekunde drüber nachgedacht. Es war völlig klar, dass das diesen so einen leicht ironischen britischen Understatement-Ton haben musste. Und nach den Figuren habe ich ein bisschen länger gesucht. Und was mir dann geholfen hat, war ein reiner Zufall. Es ging unter Bloggern, die gerade an einem Roman schrieben, so ein Fragebogen rum. Mit so Fragen wie, worum geht's in deinem Roman? Hast du schon einen Verlag oder willst du self-publishen? Solche Fragen. Und eine dieser Fragen war, wenn der Roman verfilmt würde, wer sollte die Hauptrollen spielen? Mhm. Und da hatte ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, natürlich. Und ich bin auch gar keine Filmguckerin. Ich habe nicht sofort da 1000 Schauspieler vor Augen. Und dann habe ich so ein bisschen rumgesucht und überlegt. Und dann habe ich gemerkt, da hatten die plötzlich ein Gesicht. Mhm. Und das hat mir total geholfen, weil ich auch mit diesen Schauspielern nicht allzu viel verbinde. Und dann hatten die auf einmal ein Gesicht und das half mir. Ich habe mir die dann tatsächlich ausgedruckt und die so um mich rum am Schreibtisch aufgehängt.
Hast du das je verraten, wer deine Besetzung ist?
Das verrate ich immer gerne.
Wer sind die wichtigsten Schauspieler in deinem Roman?
Also ich hätte gerne Colin Firth als Lord und Emma Thompson als Lady.
Damit sind wir sehr einverstanden.
Ja, das will ich doch hoffen. Dann möchte ich sehr gerne Glenn Hansard als Jim haben, weil Jim kann toll singen. Ich muss unbedingt John Hannah als Andrew haben. Und bei Bernard und David, da hatte ich irgendwelche gefunden. David wäre so ein Typ wie der sehr junge Hugh Grant. Hugh Grant ist aber nicht mehr sehr jung. Mhm. Also das muss eher so Richtung Kostja Ullmann gehen oder so.
Ah, da taucht dann doch endlich mal ein deutscher Schauspieler aus.
Aber ich wollte gerade sagen, also die Traumbesetzung ist natürlich sehr, sehr britisch.
Dass dieses Buch jetzt nach so langer Zeit immer noch besser ist, ist das für dich in erster Linie toll oder in erster Linie beängstigend, weil ja das zweite jetzt irgendwann kommt?
Das ist in erster Linie natürlich toll. Aber ich merke jetzt schon auch, dass da Erwartungen sind fürs Zweite. Und schon allein deswegen, weil ich ungefähr 1 Million Mal gefragt wurde, bist du jetzt eigentlich wahnsinnig unter Druck mit dem Zweiten? Und ich dachte, ja, wenn ihr
bist
noch
du
eine Million...
Bist wahnsinnig unter Druck mit dem Zweiten?
Wenn ihr noch 1 Million Mal fragt, dann schon. Ja, natürlich ist irgendwie ein Druck da. Und was ich jetzt als Zweites mache, ist sehr, sehr, sehr anders. Und... ich bin gespannt.
Darüber sprechen wir noch, aber wir bleiben noch mal ein bisschen beim V. Wann hast du gewusst, dass das Ding so durch die Decke geht?
Eigentlich weiß ich das immer noch nicht.
Schleichender Prozess.
Also ja, schleichender Prozess. Also es fing, es war von Anfang an wahnsinnig viel Glück und Zufall auch dabei. Also fing damit an, dass ich eine super tolle Agentin habe, die das beim absoluten Wunsch- und Traumverlag Kiepenheuer & Witsch untergebracht hat. Beziehungsweise das war mal der erste Moment, wo ich wirklich auf so rosa Glitzerwolken geschwebt bin, als diese Meldung kam, Kiwi möchte dein Buch machen. Das war schon mal der Hammer. Dann kam dieses wahnsinnig tolle Cover dazu. Das war der erste Entwurf.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemand noch nicht gesehen hat, aber
sofort,
wir beschreiben es jetzt nochmal. Ein weißer Einband, ein cremeweißer Einband und darauf in glitzernd blau und roter Schrift Isabel Bogdaner und der V und natürlich auch ein V mit ein paar Bildern, nämlich dem Landgewehr, der Teetasse und dem Regenschirm. Wirklich wunderschön.
Und, ja, und das war der erste Entwurf und es war einfach der große Wurf. Die Buchhändler haben das von Anfang an geliebt. Die haben das alle gerne dekoriert. Das ist einfach ein Hingucker. Dann kam irgendwann die Meldung, also bevor es erschienen ist, dass Christoph Maria Herbst das Hörbuch lesen will. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, oh, das haben wir es nicht nur nochmal kleiner, ich bin es doch nur so ungefähr. Aber ich wehre mich natürlich nicht, wenn Christoph Maria Herbst das lesen möchte. Und ja, dann war es halt Spitzentitel und so. Also es kommt dann schon so langsam diese Erkenntnis, Kiwi gibt sich Mühe damit, die machen eine Marketingkampagne und Christoph Maria Herbst und es wird vermutlich nicht komplett untergehen, aber dass das in der zweiten Woche in den Top 20 ist, damit habe ich im Leben nicht gerechnet. Und also bei Kiwi haben sie gesagt, es wird ein Bestseller und ich habe gesagt, ihr spinnt und habe gedacht, hoffentlich sind die nicht hinterher enttäuscht, weil natürlich wird es keiner. Ja. Und dass das jetzt nach 3 Jahren immer noch auf der Liste ist, das ist einfach komplett crazy. Und ich bin ja auch lange genug in dem Geschäft, um zu wissen, wie unwahrscheinlich es ist, dass sowas passiert.
Liest du uns mal ein Stückchen vor?
Ja, also ich fange da an, wo diese Bankertruppe auf dem Anwesen ankommt. Ich habe ja jetzt schon ein bisschen gesagt, das ist ein zwar großes, aber sehr einfaches Haus und diese Schickimicki-Banker kommen da also aus London, das ist so eine private Investmentbank und die kommen da an. Ach so, und es hat bereits vorher einer der Pfauen, die da leben, angefangen verrückt zu spielen und blaue Sachen anzugreifen und dann haben, wie ist das denn? Ach so, es gibt aus Gründen überhaupt keine Zeit, sich um diesen verrückten Pfau zu kümmern. Weil Lord und Lady mit anderen Dingen beschäftigt sind. Und dann war es auch schon Donnerstag. Die Chefin der Investmentabteilung der Londoner Privatbank und ihr Irish Setter kamen in einem nagelneuen blau-metallikfarbenen Sportwagen. Der Rest der Gruppe fuhr in gediegenem Schwarz vor. Als die Chefin der Investmentabteilung den ersten Fuß aus ihrem blauen Wagen setzte, trat sie in Gänsedreck. Natürlich trug sie noch die eleganten Stadtschuhe und natürlich fand sie es nicht besonders amüsant, sondern regte sich innerlich fürchterlich auf. Lange Autofahrten machten sie nicht gerade entspannt und Entspanntheit gehörte ohnehin nicht zu ihren Qualitäten. Äußerlich bemühte sie sich natürlich um Contenance, aber eigentlich war sie doch der Meinung, wenn Gäste anreisten, könnten die Hausbesitzer bitteschön dafür sorgen, dass keine Exkremente dort herumlagen, wo man nun mal parken musste. Noch während sie versuchte, das Gröbste am Rasen abzustreifen, kam die Gans lautstark schnatternd und mit vorgerecktem Kopf erstaunlich flink auf sie zugewatschelt. Die Begrüßung durch die Gans wurde im Allgemeinen nicht gerade als freundlich empfunden. Sie hatte noch nie jemandem etwas getan, aber ihr aggressives Gebaren erschreckte die meisten Leute gehörig. Die Gans war jedenfalls ein deutlich besserer Wachhund als Albert, der Gäste üblicherweise zwar durchaus bellend, aber freudig schwanzwedelnd begrüßte. Die Chefin der Investmentabteilung hätte natürlich niemals zugegeben, dass sie Angst vor einer Gans hatte, aber diese Attacke war ihrer Laune wahrhaftig nicht zuträglich, sondern sie bestätigte nur ihre Vorbehalte gegen so große Vögel. Sie bekam also einen Schreck und einen ziemlichen Adrenalinstoß mit Schweißausbruch. Sie fürchtete sich ein wenig vor der Gans, hatte Gänsedreck an ihrem teuren Schuh und verflucht kalt war es auch. Das fing ja gut an. Die McIntoshs verscheuchten die Gans routiniert und fanden auch ihre Hinterlassenschaften nicht weiter bemerkenswert oder gar tragisch. Man war schließlich auf dem Land. Wer hierher kam, kam genau deswegen. Wenn auch nicht ausdrücklich wegen des Gänsedrecks. Weitaus mehr Sorgen bereitete den McIntoshs der blaue Wagen der Chefin. Aber das konnten sie ihr nicht gut sagen. Sie merkten ja, dass die Dame nicht gerade gut auf Vögel zu sprechen war, auch wenn sie sich um Höflichkeit bemühte. Also begrüßten sie die Banker erstmal herzlich und reichten Gartenschlauch und Küchentücher an, damit die Chefin das Malheur an ihrem Schuh beheben konnte. Dafür trat sie ein paar Schritte zur Seite und stolperte fast über ein totes Tier, das ihr gleich den nächsten Schreck einjagte. Das Tier war nicht tot, sondern ein Plüschaffe, der von Albert und Victoria schon ziemlich kaputt geliebt worden war. Seit Victorias Tod einige Wochen zuvor lebte Albert seine Trauer vor allem an dem Affen aus, aber das konnte die Chefin der Investmentabteilung natürlich nicht wissen. Sie wusste außerdem nicht, ob sie sich mehr vor dem Gänsedreck an ihrem Schuh oder vor dem toten Affen ekelte. Ihr eigener Hund bemerkte das Stofftier mit deutlich größerer Begeisterung als sie und die Chefin verbot ihm umgehend damit zu spielen. Der Hund hielt sich nicht dran. Er hieß Mervyn, wie der ehemalige Vorsitzende der Bank of England, was natürlich Zufall sein konnte, den McIntosh aber Anlass zur Hoffnung gab, dass die Dame möglicherweise doch so etwas wie Humor hatte. Soweit erstmal.
Die Namen Mervyn und Albert und so, googelst du die oder hast du Listen oder
die Namen Albert und Victoria für die zwei Hunde der McIntosh, Victoria stirbt relativ früh im Buch, die habe ich tatsächlich geklaut von unseren schottischen Freunden, die da oben leben. Und die hatten mal zwei so riesige asiatische Hängebauchschweine, die Albert und Victoria hießen. Das fand ich ziemlich gut. Und Mervyn, also der Name Mervyn, den habe ich mir tatsächlich von unserer schottischen Freundin liefern lassen sozusagen. Die habe ich gefragt, wie heißt denn der Hund einer zickigen Bankerchefin? Und dann sagt sie, naja, wenn sie ein bisschen Humor hat, dann heißt er vielleicht Mervyn, wie der Chef der Bank of England.
Hast du eine liebste Figur in diesem Roman?
Nee, und werde ich komischerweise öfter gefragt, weil ich glaube, deswegen, weil es gar keinen so richtigen Protagonisten gibt. Es gibt halt lauter gleichberechtigte Figuren da. Und eigentlich mag ich die alle. Also ich mag Bernard nicht besonders, weil der ein Kotzbrocken ist. Aber auch der hat seine Gründe, warum er so ist, wie er ist. Ich habe beim Schreiben irgendwann gemerkt, dass ich die Chefin nicht so besonders gerne habe und bin dann sozusagen in ihren Kopf reingegangen. Also die Erzählperspektive wechselt ja so ein bisschen. Also das hüpft so ein bisschen zwischen den Köpfen der Leute hin und her. Und als ich dann im Kopf der Chefin war, ging's. Also ab da mochte ich die eigentlich auch. Und ich glaube, es ist sehr einfach, Jim und die Köchin zu mögen. Ich mag aber auch Andrew sehr gerne. Der ist so ein bisschen sperrig. Der ist nicht negativ oder unkonstruktiv oder sowas. Der hat nur bestimmte Sachen, die er nicht mitmachen will. Und wo er sagt, nee, das ist halt hier nicht meins. Aber darin ist er sehr klar. Und der ist auch, dem sind auch seine eigenen Unentspanntheiten irgendwie klar. Zu dem habe ich vielleicht irgendeine besondere Zuneigung.
Wenn du dich entscheiden müsstest, eine Woche mit diesen Leuten irgendwo hin zu verreisen oder mit Mitmenschen aus deinem näheren Umfeld, für was würdest du dich entscheiden?
Oh, das ist natürlich eine sehr hypothetische Frage. Ja, also ich meine, natürlich.
Man kann ja mal drüber nachdenken.
Ich würde mit denen dahin fahren. Also ich meine, erstmal, wenn ich mir aussuchen müsste, mit wem ich eine Woche wegfahre, es kommt ja auch immer darauf an, warum man wegfährt, ne? Ob man einen entspannten Urlaub haben will oder ob man Sachen machen möchte. Und zum Sachen machen würde ich wahnsinnig gerne Mäuschen spielen bei so einer Banker. Teambuilding-Geschichte.
Und wo man schreibt, ist ja bei jedem Autor unterschiedlich. Es gibt die einen, die unterwegs in jeden Laptop schreiben, der ihnen zur Verfügung gestellt wird. Andere brauchen ihren ganz eigenen Schreibtisch und die geschlossene Tür. Wie ist das bei dir?
Ich stelle tatsächlich fest, dass ich am besten zum Schreiben wegfahre, aber nicht irgendwo zwischen Tür und Angel und in jedem Hotelzimmer, sondern ich kann am besten schreiben, wenn ich irgendwo hinfahre, um zu schreiben. Und das kann alleine sein, das kann auch in Kleingruppen sein. Ich habe das jetzt ein paar Mal gemacht, dass wir zu dritt weg waren, machen wir jetzt auch im Februar wieder. Eine von uns dreien hat ein Ferienhaus an der Ostsee. Und da hat jede ihr eigenes Zimmer, was sicher gut ist. Aber tatsächlich sitzen wir zum Schreiben im Wohn-, Koch-, Essbereich. Jede hat so ihren Platz. Und dann sitzen wir da nebeneinander und klappern mit den Tastaturen. Und
also das heißt, du bist dann auch ein leiser Schreiber und redest nicht vor dir her oder liest dir selber vor?
Das mache ich beim Überarbeiten, dass ich mir selber vorlese, um zu hören, ob das ob der Rhythmus stimmt und sowas. Also da gerate ich schnell ins Vorlesen, aber das kann ich auch bleiben lassen, wenn neben mir Leute sitzen.
Und was funktioniert besser? Ruhe, Musik, Geräusche?
Musik nicht. Musik geht, wenn es nicht textlastig ist. Also ich kann Sigur Rós hören, ich weiß nicht mal, ob es isländisch ist oder was, aber da ist zwar Gesang, aber kein Text. Aber ich kann bestimmt nicht irgendwie Element of Crime hören beim Schreiben. Und eigentlich, brauche ich das auch nicht. Und Geräusche machen mir erstaunlich wenig. Also ich kann auch mal im Café schreiben, wenn um mich rum Gemurmel ist, das macht mir nichts. Wir hatten jetzt nicht mehr, aber über uns haben drei Kleinkinder gewohnt. Die machen natürlich Lärm, die rennen rum und schmeißen Sachen auf den Boden und das hört man hier natürlich. Das macht mir irgendwie gar nichts.
Und wenn du schreibst, also wenn du sagst, jetzt fahre ich irgendwo hin zum Schreiben oder jetzt setze ich mich zu Hause an den Schreibtisch, gibt es so Rituale? Also musst du vorher bestimmten Pullover anziehen, einen Tee kochen, bestimmte Stifte bereitlegen, irgendwas?
Nee.
Also aufstehen, hinsetzen, Stifte. Losschreiben.
Stifte ist eine lustige Idee. Ich kann überhaupt nicht mehr mit der Hand schreiben.
Also schreibst alles direkt in den Computer?
Ich schreibe alles direkt in den Computer.
Und Notizen, Zeitungsausschnitte ausreißen, gibt sowas? Machst du sowas?
Sowas mache ich, aber auch das notiere ich mir am besten gleich in den Computer. Ich habe da, möchte jetzt fast sagen, zu jedem Buch eine Datei, die Notizen heißt.
Aber dann sind wir ja schon bei dann, jedem Buch, weil jetzt nähert sich ja das zweite mit großen Schritten. Im September kommt das zweite.
Ja.
Alle sagen immer, das zweite Buch ist das Schwierigste. Und es ist natürlich noch mal schwieriger, wenn das erste so wahnsinnig erfolgreich ist. Du hast schon selber gesagt, wenn noch einer fragt, ist der Druck dann groß, dann flippe ich aus.
Genau.
Kannst du schon was erzählen über das Neue? Magst du schon was erzählen über das, was da entsteht?
Außer, dass ich es weiß ganz nicht. Anders ist. Es ist wirklich ganz, ganz anders. Es ist ein ernstes Thema. Und ich erzähle das so privat eigentlich ziemlich unbefangen jedem, aber ich glaube, im Podcast möchte ich es noch nicht sagen. Es wird, ja.
Dann sag uns doch mal, wie du schreibst, weil ich weiß, dass du an diesem Buch schon lange arbeitest und es ist wirklich harte Arbeit für dich.
Mhm.
Ist es so, dass du das Satz für Satz verarbeitest? Also, dass du sozusagen an Sätzen hängst und sagst, der ist noch nicht perfekt und deshalb muss ich dran arbeiten? Oder ist sozusagen das gesamte Ganze was, woran du manchmal zweifelst?
Ich zweifle an dem gesamten Ganzen. Ich habe große Angst zu scheitern. Also einfach davor, dass das Thema zu groß für mich ist und dass ich mich übernommen habe. Und ich feile nicht besonders lange an Sätzen, sondern ich schreibe so eruptiv. Ich verbringe sehr viel Zeit damit, mich zu fürchten. Und dann haue ich irgendwie ein paar Seiten raus. Und ja.
Kommst du in rauschhafte Zustände beim Schreiben?
In sehr kurze. Also es ist nicht so, dass ich an einem Tag plötzlich 10 Seiten schreibe oder so. Aber es passiert dann, dass ich irgendwie, es ist mir ein einziges Mal passiert, da wusste ich aber auch vorher sehr genau, was ich schreiben will. Und es ist so, dass ich, also weder beim V noch jetzt bei dem Neuen, habe ich irgendwas geplottet, sondern ich schreibe so drauf los, das geht intuitiv und ich habe immer diese Angst, dass mir nichts einfällt und mit dieser Angst verbringe ich viel Zeit. Dabei weiß ich eigentlich ganz genau, dass die Einfälle beim Schreiben kommen. Also ich muss einfach verdammt nochmal da sitzen und ein paar Tasten runterdrücken, damit mir was einfällt. Und jetzt habe ich gerade einen Faden verloren.
Aber diese Angst, die du geschildert hast, diese Angst weiterzuschreiben, die kennt ja auch fast jeder Autor, dass man eben Phasen hat, in denen man dann mal nicht weiterschreibt am aktuellen Manuskript, sondern man denkt, ach, das ist alles sowieso ganz schlecht und so. Man braucht wahnsinnig lange, bis man sich dann wieder hinsetzt. Ja. Wenn man dann weitermacht, geht's. Aber diesen Moment zu überwinden, sich selber davon abzuhalten, das ist ja wahnsinnig schwierig. Hast du da Tricks?
Also da hilft mir am allerbesten tatsächlich Druck. Sprich, entweder ein Abgabetermin oder der soziale Druck, dass neben mir auch noch Leute sitzen, die auch schreiben.
Mhm.
Und was dann auch hilft, ist, wenn ich höre, bei denen klappert es auch nicht. Die sitzen auch da und starren im Prinzip stundenlang in ihren Bildschirmen und es passiert nichts. Das finde ich sehr, sehr beruhigend.
Weil du dann weißt, dass andere auch zweifeln.
Ja, ja.
Und gibt es denn Menschen, die dich unterstützen, in dem Sinne, dass sie vielleicht lesen und dir schon erste Resonanz geben? Oder gibst du es erst aus der Hand, wenn du selber sehr sicher bist?
Nee, ich gebe immer sehr gerne sehr früh alles Mögliche aus der Hand und bin sehr bedürftig nach Feedback. Und die Leute, denen ich das gebe, die sind mir natürlich alle wohlgesinnt. Insofern zweifle ich auch immer ein bisschen dran, wenn sie alle sagen, nee, ist gut, mach weiter. Aber trotzdem, also wer immer wahnsinnig hilfreich ist, ist meine Agentin, die immer wieder liest und sehr genau sieht, was ich gemacht habe, was da passiert ist, was ich getan hat, was jetzt schon besser ist als in der letzten Version und was noch fehlt und wo ich noch mal ran muss und wo noch irgendwie Probleme sind oder Unklarheiten und so. Das ist immer wahnsinnig hilfreich, meine Lektorin natürlich auch. Ich habe aber auch ein paar Freunde, die das immer mal wieder lesen und da bin ich sehr, also ich weiß, dass es Leute gibt, die es erst rausgeben, wenn sie selber zufrieden sind. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob ich zufrieden bin. ich habe also völlig die Distanz verloren.
Du lässt dir
verloren.
Von anderen sagen, dass du zufrieden sein kannst.
Lass mir lieber von anderen sagen. Genau.
Und gibt's denn Dinge, die dir helfen, wenn du so eine Phase hast, die man dann mit, wie es neudeutsch so schön heißt, Prokrastination verbringt, nämlich tausend andere Dinge, bevor man wieder an den Schreibtisch geht? Also gehst du spazieren, gehst du schwimmen, gehst du laufen, schreibst du einen Blogartikel, liest du selbst ein Buch?
Was mich selbst wieder ans Schreiben bringt tatsächlich, also Laufen ist eine Sache, denn also das kann ich immerhin schon sagen, es geht in dem neuen Buch ums Laufen. Mhm. Und wenn ich selber laufe, dann denke ich natürlich auch über das Buch nach. Und ich komme dann natürlich auf Ideen, die mit dem konkreten Laufen zu tun haben. Was auch hilft, ist Lesen, also so ein bisschen ums Thema drumherum lesen und festzustellen, hier ist noch ein Gedanke, den ich brauchen könnte, oder da ist noch einer, oder einfach mit Leuten reden.
Ich habe heute gerade von jemandem gelesen, dass er seit er schreibt irgendwie wahnsinnig zugenommen hat, weil er immer am Schreibtisch sitzt und immer isst beim Schreiben. Gibt es Dinge, die du machst, die wirklich eine schlechte Angewohnheit sind?
Ja, ich esse immer beim Schreiben.
Ehrlich? Und bestimmte Dinge oder immer was anderes?
Ich bin ein bisschen chipsüchtig.
Das sieht man dir also, ja nicht an, dein großes Glück. Da
ist ach so doch.
Das Laufen jetzt,
ich habe jetzt gerade irgendwie 7 Kleider verschenkt, weil ich mich wirklich von dem Gedanken verabschieden musste, da jemals wieder reinzupassen.
Ja, ist aber doch sehr sympathisch. Und dann aber mit schmierigen Fingern an die Tastatur.
Ja, ich fürchte ja.
Das ist ja ekelhaft. Hier werden Abgründe. Hier werden wirklich
Abgründe. Ich sag dir.
Also trinken nicht, weil man sagt ja, man soll in verschiedenen Zuständen auch mal schreiben. Also hast du jetzt ausprobiert, mal zum Beispiel sehr müde zu schreiben oder gleich nach dem Aufstehen oder...
Nee, gleich nach dem Aufstehen funktioniert mein Gehirn nicht. Also ich muss mich da wirklich so langsam über den Tag rein prokrastinieren. Und dieses Gefühl haben ja auch, das ist so ein Druckding, glaube ich. Also dieses, ich brauche das Gefühl, boah, jetzt habe ich heute schon wieder nichts geschafft. Und dann mache ich viel abends. Das ist dann halt auch, wenn die Chips kommen. Trinken mache ich nicht. Also so alle Jubeljahre mal, wenn wir so richtig was Schönes gekocht haben und dann eine Flasche Wein dazu aufgemacht haben, dass ich irgendwie noch ein Glas Wein mit an den Schreibtisch nehme, wenn ich danach wieder rangehe. Aber eigentlich mache ich das nicht. Ich habe so eine Angst vorm Alleine trinken. Ich denke, weil wenn man erstmal anfängt, allein zu trinken, ich bin natürlich nicht allein, aber ich arbeite dann halt abends, oft sitze ich noch im Arbeitszimmer und schreibe und mein Mann ist irgendwie im Wohnzimmer und sieht fern oder so. Das fällt dann aber schon auch irgendwie unter das Alleintrinken. Also eigentlich.
Also du hast Sorge, dass dein Mann irgendwann morgens aufsteht und du sitzt da mit der leeren Kiste Wein und hast nichts geschafft.
Nee, das nicht. ich habe da jetzt auch keine, also nicht die konkrete Angst, dass ich übermorgen Alkoholikerin werde, aber ich bin auch gar nicht so. Also ich trinke wahnsinnig gerne Sekt, aber das ist irgendwie was für in Gesellschaft.
Den machen wir im September auf, wenn das neue Buch kommt.
Unbedingt.
Um dann von deinem neuen abzulenken, weil du ja auch noch nicht so viel darüber verraten wirst. Ich hatte dich ja gebeten, mal 3 Bücher rauszusuchen, von denen du sagst, die sollte man gelesen haben. Es wäre schön, wenn man sie liest. Die haben mir besonders gut gefallen. Also so 3 persönliche Isabel Bogdan-Empfehlungen.
Ja, also meine Entdeckung dieses Jahres ist Andreas Moster. Das Buch heißt Wir leben hier, seit wir geboren sind. Das ist bei Eichborn erschienen und ich glaube so ungefähr unter Ausschluss der Öffentlichkeit, was ich total tragisch finde. Es ist einfach unfassbar gut geschrieben. Ich war völlig geflasht, als ich es gelesen habe. Und es ist so eine ganz archaische Dorfgeschichte. Man weiß nicht genau, wann sie spielt und wo. Es spielt irgendwo in den Bergen. Das Dorf lebt von einem Steinbruch. Und es ist diese ganz klassische Erzählung von A Stranger Comes to Town. Also ein Fremder kommt ins Dorf und alles gerät durcheinander. Dieser Fremde soll bewerten, ob der Steinbruch noch lukrativ ist. Ist er natürlich nicht, was für das Dorf eine Katastrophe ist. Und es gerät irgendwie alles aus den Fugen. Und es ist einfach so brillant erzählt. Es geht da um so eine Gruppe von jungen Mädchen, die gerade so an der Schwelle sind, also gerade so für den dörflichen Initiationsritus fällig. Und immer wenn man meint, die absehbare Katastrophe ist jetzt passiert, kommt es noch schlimmer. Und das ist einfach, also von der Sprache her und von den Bildern, die er findet, haut mich das komplett um.
Kannst du sowas neidlos lesen?
Ja. ja,
es gibt ja auch Frauen, die lesen sowas, sondern denken, ja, verdammt, das kriege ich nie im Leben hin, sowas.
Ja, den Gedanken habe ich schon auch, aber
ich meine jetzt gar nicht bösen Neid.
Nee, ich denke schon manchmal, boah, das würde ich auch gerne können, aber das ist kein, das ist kein böses Gefühl, sondern ich bin eher begeisterungsfähig und denke, boah, ist das toll. Wir leben hier, seit wir geboren sind, Andreas Moster. Das Zweite, was ich ganz großartig finde, ist von Susanne Pastor, und dann steht einer auf und öffnet das Fenster. Klingt nach einem traurigen Thema, nämlich Sterbebegleitung, und ist aber überhaupt kein trauriges Buch. Es geht um einen, so einen Langweiler, der arbeitet, ich habe es schon wieder vergessen, in einer Versicherung oder in irgendeiner Verwaltung oder irgend sowas, und findet, er muss seinem Leben nochmal irgendwie einen zusätzlichen Sinn geben und macht diese Ausbildung zum Sterbebegleiter. Und er ist alleinerziehender Vater, und die erste Frau, die er als Patientin zur Begleitung bekommt, ist eine ganz starke, unabhängige, selbstständige Frau, Anfang 60, die hat Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium und hat überhaupt keinen Bock, sich irgendwie betreuen zu lassen, merkt aber natürlich, dass es ihr schlechter geht und dass sie bei Dingen Hilfe braucht, und er macht natürlich am Anfang auch erstmal alles falsch. Und sie war Fotografin und ein Fan der Grateful Dead. Die ist also mit den Grateful Dead immer rumgereist und hat die fotografiert und bittet jetzt den Sohn dieses Sterbebegleiters, ihre Negative zu archivieren und einzuscannen und zu digitalisieren. Und der Sohn macht ein bisschen mehr richtig als sein Vater im Umgang mit dieser Frau und teilweise mit kindlicher Unbeholfenheit, teilweise aber auch mit einer erstaunlichen Weltklugheit. Und das ganze Buch ist sehr warmherzig und hat einen wahnsinnig guten Humor, ohne sich über irgendwas lustig zu machen.
Und ist, glaube ich, auch ein gutes Beispiel für intensive Recherchetätigkeit, weil, wenn ich mich richtig erinnere, hat sie selber diese Ausbildung gemacht.
Ja, allerdings macht sie das nicht aus Recherchegründen fürs Buch, sondern weil sie das halt selbst auch macht und hat dann einen Roman drüber geschrieben. Genau. Und dann habe ich Simone Buchholz, die eigentlich die komplette Reihe um ihre Staatsanwältin Chastity Riley, was erstmal nach einem beknackten Namen klingt, aber der wird erklärt und hat seine Gründe. Und diese Krimis, ich bin sonst wirklich überhaupt keine Krimi-Leserin, irgendwie interessieren mich Verbrechen gar nicht. Und diese Romane von Simone Buchholz haben einen dermaßen eigenen Sound und so großartige Bilder, da bin ich auch manchmal ein bisschen neidisch, dass ich denke, boah, dass mir das nicht einfällt. Und sie hat ganz oft so Formulierungen, die eine Spur neben der üblichen Formulierung sind. Also sie schreibt dann, in der Kneipe lagen ein paar letzte Sonnenstrahlen rum, wo jeder andere schreiben würde, ein paar letzte Sonnenstrahlen fielen in die Kneipe. Mhm. Aber das macht's halt genau aus. Oder er sah mich an und guckte mir bis in die letzte Ecke. Oder sein Blick ging mir bis in die letzte Ecke. Und jeder andere würde schreiben, sein Blick geht mir durch und durch oder bis ins Mark oder irgendwas. Und diese ganzen Klischees, die man nicht möchte, aber man tappt ja immer wieder selber rein. Und Simone Buchholz findet immer wieder das Bild, was so knapp daneben liegt. Und plötzlich versteht man das Bild wieder neu. Und das andere Tolle daran, finde ich, ist, dass die Figuren, also allen voran diese Staatsanwältin, alle ziemlich beschädigt sind und irgendwie kaputt. Und die haben aber diesen Freundeskreis aus Polizisten und Ex-Kleinkriminellen, Kneipenbesitzern und so. Und die passen ganz gut aufeinander auf. Und im Laufe dieser mehreren Bände, ich glaube, der letzte Mexiko-Ring ist der 9., glaube ich. Und im Laufe dieser Bände verschieben sich da natürlich auch die Freundschaften und die Allianzen, und diese Entwicklung, das ist einfach wahnsinnig toll.
Man kann dazu noch sagen, man kann einfach irgendeins dieser Bücher lesen von Simone Buchholz. Man muss die nicht in der Reihenfolge lesen. Man kann auch mit dem letzten anfangen. Buchtipps zu geben ist ja was du zum Beispiel auch auf deinem Blog machst. Da gibt es immer mal so kleine Sternchen der Literaturszene, die man hätte. Ich habe oft dann Sachen mir besorgt, die du empfohlen hast, die nicht immer außergewöhnlich sind. Findest du die auch zufällig, oder sind das dann oft Dinge von Freunden oder Bekannten, oder die du als Autorin, als Bestseller der V-Autorin zugeschickt bekommst oder in die Hand gedrückt bekommst?
Tatsächlich kriege ich in letzter Zeit manchmal Bücher zugeschickt von Verlagen unaufgefordert, und ich muss gestehen, dass ich die fast nie lese. Also ich freue mich, dass man mich für eine Multiplikatorin hält, aber nee, tatsächlich muss mich irgendwas irgendwie ansprechen, was also ganz viel Empfehlungen von Freunden oder Empfehlungen von Bekannten auf Facebook oder was irgendwo mal besprochen wird. Und ich kann das gar nicht so genau sagen, aber bei mir im Schlafzimmer ist die ganze Fensterbank voll mit Büchern, die ich jetzt aber wirklich endlich mal lesen muss. Und es ist einfach irgendwie, wenn man sich im Literaturbetrieb bewegt, redet man ja auch ganz viel über Bücher. Und da kommt ganz oft so ein, oh, das musst du lesen, hast du das schon und den Autor musst du mal. Und ja, da sammelt sich immer was.
Es ist ja deshalb, frage ich das, weil natürlich viele Leute auch in Buchläden reingehen und dann steht da diese Masse an Büchern oder auch sowas wie eine Buchmesse, wo man erschlagen wird von dem, was an Neuerscheinungen da ist. Gibt es da eine Routine, die du hast, wenn du in Buchläden gehst, wie du das findest, was außergewöhnlich ist? Also erstmal an den Bestsellertischen vorbei oder gleich in nach Zufall, heute kaufe ich was, was mit K anfängt, oder wie machst du das?
Tatsächlich entdecke ich gar nicht so viel in Buchhandlungen, sondern wirklich eher...
Liebe Buchhandlungen, nicht traurig sein und bitte weiter zuhören. Sie sind uns wichtig. Wir wollen, dass Sie da sind, dass Sie Bücher empfehlen. Wir brauchen Sie.
Ich bin großer Fan von Buchhandlungen. Ich gehe da auch rein, aber dass ich da tatsächlich Entdeckungen mache, das passiert natürlich so in den 2, 3 Lieblingsbuchhandlungen, wo die Buchhändler mich kennen und zu mir sagen, das musst du lesen. Das ja. Und auf der Buchmesse nehme ich eine bunte Tapete wahr. Da kriege ich überhaupt nichts mit. Da fahre ich hin, um Leute zu treffen und sitze unter irgendwelchen Büchern rum, aber frag mich nicht, was gerade an der Wand hinter mir steht. Das blende ich irgendwie komplett aus.
Bei all dem, was du so gelesen hast, gibt es irgendein Buch, von dem du sagst, das hätte ich gerne selber geschrieben?
Nee.
Ich bin froh, dass du nicht Harry Potter sagst.
Nee, ich glaube, ich neige auch sowieso nicht dazu, mich dauernd zu vergleichen. Also auch dieses, das hätte ich gern, oder solche Bilder würden mir gern einfallen, oder bin ich neidisch drauf, dass jemand anders irgendwie was toll macht. Ich vergleiche mich gar nicht so. Nö, fällt mir jetzt nichts ein, was ich gerne selber geschrieben hätte.
Gibst du uns noch einen kleinen Einblick, auch wenn du nicht sagst, worum es genau geht in dem Buch? Wir wissen, es hat mit Laufen zu tun und es muss im September fertig, im September erscheint es. Also das heißt, du musst jetzt eigentlich schon gestern fertig sein.
Ich muss eigentlich schon gestern fertig sein, dummerweise übersetze ich gerade wieder. Das muss ich jetzt mal sehr schnell vom Tisch kriegen. Und dann muss es erstmal fertig sein Anfang März, weil bei Kiwi Ende März Vertreterkonferenz ist und es ist immer ganz gut, wenn die Vertreter vor der Konferenz schon was zu lesen haben, damit sie da schon drüber sprechen können. Und die schwärmen ja dann aus und stellen den Buchhändlern das vor, was im September erscheint. Insofern wäre das gut, wenn vor der Vertreterkonferenz das so weit ist, dass sie es lesen können. Wir haben dann noch ein bisschen Zeit fürs Lektorat, aber es muss dann halt jetzt irgendwann im Frühjahr fertig werden.
Und übersetzen.
Und das ist auch gut so, weil ich, wie gesagt, den Druck auch gut brauchen kann.
Das Übersetzen hast du gerade kurz angesprochen, du übersetzt aus dem Englischen.
Ja.
Und da ist es ja so, dass man im Grunde auch Autorin ist, weil man auch eine Sprache finden muss für die jeweilige Autorin. Hast du schon Autorinnen, die du als Stammübersetzerin dann übersetzt, wo dann Buch um Buch folgt? Es ist ja trotzdem so, dass man auch selber als Autor vielleicht Dinge ändert. Also das heißt, du kannst dich nicht darauf verlassen, dass wenn dann das nächste, das dritte, vierte kommt, das wieder genauso übersetzt werden kann wie das vorige. Wie arbeitet man denn dann als Übersetzerin? Also liest du erst das komplette Buch? Liest du stückchenweise?
Ich lese erst das Buch, also auf jeden Fall, wenn es ein neuer Autor oder eine neue Autorin ist, lese ich auf jeden Fall einmal komplett durch, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie die Erzählerstimme klingt, wie die Figuren ticken, wie die Autorin tickt, und mich einfach so ein bisschen in den Sound einzugrooven und ein Gefühl dafür zu kriegen, welchen Rhythmus hat das, welche Stilebene und all diese Dinge. Und dann fange ich ganz stumpf vorne an. Und ich übersetze jetzt seit ein paar Jahren die Jane Gardam, von der erst eine Trilogie erschienen ist, also 3 Bände, dann kam ein Erzählungsband, dann kam noch ein Roman und jetzt sitze ich am 6. Buch von ihr. Da gestehe ich, dass ich nicht mehr alles vorher lese, sondern ich lese so ein bisschen rein, um irgendwie den Sound zu spüren, weil auch da das natürlich immer so leicht unterschiedlich ist, aber es ist schon auch alles sehr, sehr Jane Gardam. Man hat dann irgendwann ein Gefühl dafür. Aber im Normalfall lese ich das immer vorher einmal.
Hast du den Eindruck, dass das, was Übersetzerinnen leisten, langsam ein bisschen mehr Wertschätzung erfährt?
Ich glaube, ja, es geht langsam, aber es wird ein bisschen besser. Also für mich hat sich's tatsächlich rasant geändert, eben mit dieser Jane Gardam, weil die von Anfang an nicht nur Buchhändlerliebling, sondern auch ein Feuilleton-Liebling war und weil es da tatsächlich auch von Anfang an dickes Übersetzerlob im Feuilleton gab. Das ist ja sonst oft so, dass die Übersetzung gar nicht erwähnt wird oder so ein Adjektiv kriegt. Da steht dann irgendwie die etwas hölzerne Übersetzung von so und so oder die kongeniale Übersetzung oder die recht ordentliche Übersetzung. Und mehr ist es oft nicht. Ich finde, es muss auch nicht jede Literaturkritik eine Übersetzungskritik beinhalten. Aber in dem Moment, wo der Rezensent was über die Sprache der Autorin schreibt, finde ich, muss er dazu sagen, dass er die Sprache einer Übersetzerin gelesen hat. Und das geht nach wie vor immer noch oft vergessen, dass da irgendwie in epischer Breite die Sprache dieses Buchs gelobt wird. Und man denkt, ja, das wäre jetzt aber der Moment, wo du den Übersetzer erwähnen musst. Mhm. Denn du hast nicht das Original gelesen. Aber ich habe das Gefühl, es wird besser. Und für mich ist es tatsächlich auch so, seit ich als Autorin einen Namen habe, habe ich plötzlich auch einen Namen als Übersetzerin. Also ich kriege erstaunliche Angebote. Plötzlich rufen Verlage an und sagen, ja, dafür hätten wir jetzt schon wirklich gerne einen großen Namen. Und ich dachte, Leute, vor 3 Jahren wärt ihr im Leben nicht auf die Idee gekommen, mich anzurufen, wenn ihr einen großen Namen wollt. Und das hängt nur damit zusammen, dass ich jetzt als Autorin irgendwie einen Namen habe. Und ich werde plötzlich auch als Übersetzerin zu Lesungen eingeladen. Mhm. Und teilweise tatsächlich auch mit der Begründung, ja, jetzt, wo Sie als Autorin unterwegs sind, können Sie ja vielleicht auch mal als Übersetzerin. Und ich denke, das hätte ich auch die 15 Jahre vorher schon gekonnt. Kommt nur keiner drauf. Dabei haben Übersetzer eigentlich immer was zu erzählen über die Bücher.
Da könntest du vielleicht mal ein Beispiel für die Leute, die immer nicht so richtig was damit anfangen können. Also du hast ja vorhin gesagt, dann fange ich am Anfang an und übersetze Satz für Satz. Ja. Das ist das, was man natürlich aus der Schule auch kennt. Die besondere Herausforderung ist aber natürlich, für bestimmte Vokabeln bestimmte Übersetzungen zu finden. Also Worte, die vielleicht im deutschen Sprachgebrauch auch gar nicht mehr so üblich sind, weil das Buch in einer anderen Zeit spielt oder weil es eine Gegend ist, in der ein bestimmtes Vokabular gängig ist. Also vielleicht gibt es mal ein Beispiel für was schwierig und gut gelungen ist.
Also ein Beispiel für ganz typische Schwierigkeiten ist bei Übersetzungen aus dem Englischen, es fängt ja immer an mit dem Thema Duzen und Siezen. Im Englischen ist alles you. Auf Deutsch muss ich mich jedes Mal entscheiden, wer duzt sich, wer sieht sich. Es ist manchmal offensichtlich, Leute lernen sich im beruflichen Kontext kennen. Der eine ist der Chef, der andere ist die Angestellte. Ich habe viele lustige Frauenromane übersetzt früher, jetzt nicht mehr. Und im Laufe des Buches kommen sie sich näher und irgendwann funktioniert es nicht mehr, dass sie sich siezen und dann muss ich einen Übergang finden. Und ich kann aber nicht gut reinschreiben, wollen wir uns nicht duzen. Das geht ja auch nicht, denn das steht da nicht. Und jeder deutsche Leser würde auch drüber stolpern, weil man ja weiß, dass der Engländer das nicht sagt. Also muss man irgendwie da einen subtilen Übergang finden. Es gibt aber natürlich so eine Faustregel, duzen ab Kuss. Also ja. Wer sich geküsst hat, der sieht sich auf keinen Fall mehr. Aber manchmal muss man irgendwie so subtile Übergänge finden. Andere Sache ist bei der letzten Jane Gardam, das war ihr allererster Roman, den hat sie 1972, glaube ich, geschrieben, spielt aber während des Zweiten Weltkriegs in den 40er Jahren und das hat eine 13-jährige Ich-Erzählerin. Da muss man sich natürlich schon ein bisschen überlegen, in welcher Sprache man die erzählen lässt. Mich hat neulich nach einer Lesung jemand angesprochen, er hätte das ein bisschen altbacken gefunden oder so altklug und die spricht ja gar keine Jugendsprache. Und ich sage natürlich, das spielt 1944, die kann nicht irgendwas geil oder krass finden, das geht nicht. Also habe ich das möglichst dezent gehalten und habe dann manchmal so ein paar Wörter versucht einzuflicken. Mir fällt natürlich prompt kein Beispiel ein. Aber da muss man dann gucken, dass man hier und da so ein bisschen Petersilie verteilt. Aber ich kann natürlich nicht versuchen, so zu schreiben, wie eine 13-Jährige 1944 gesprochen hätte, weil das auch wieder nicht funktioniert. Ja. Also da muss man so ein bisschen, das ist immer ein bisschen eine Gratwanderung, aber das ist auch genau das, was am Literaturübersetzen Spaß macht. Ich glaube, wenn man so Verträge und Gebrauchsanweisungen und sowas übersetzt, dann hat man dieses Problem natürlich nicht. Aber ich finde auch genau das Tolle am Literaturübersetzen, dieses immer wieder einen Sound zu finden.
Und es klingt nicht so, als ob du jemals das eine für das andere aufgeben würdest. Also entweder nur noch übersetzen oder nur noch als Autorin.
Nee, ich finde, dass sich das super ergänzt und möchte sehr gerne alles weitermachen. Und dass ich Autorin bin, glaube ich aber auch noch nicht so richtig. Also wenn man mich nach meinem Beruf fragt, würde ich wahrscheinlich immer noch Übersetzerin sagen, weil ich da einfach jetzt über 18, 19 Jahre mir irgendwie was erarbeitet habe und viel gemacht habe, Fortbildungen gesucht habe, mir ein Selbstbewusstsein und einen Namen erarbeitet habe und da glaube, dass ich was kann. Und als Autorin, Sachen machen hat sich quasi von alleine geschrieben. Der Pfau war ein Riesenerfolg, aber ich glaube da trotzdem immer noch nicht so richtig dran. Ich möchte es auf jeden Fall weitermachen natürlich, aber auf keinen Fall das Übersetzen aufgeben.
Die Übersetzerin, die Bloggerin, die Autorin Isabel Bogdan war heute zu Gast in Die Schreibenden. Mein Name ist Anja Görz und natürlich gibt es bei uns wieder eine Bücherliste zum Nachlesen. Ich freue mich, wenn Sie schreiben, was Ihnen gut gefallen hat, was Ihnen gar nicht gefallen hat. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Isabel Bogdan.
Ja, ich danke auch.
Die Schreibenden von Anja Görz.